Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
Guten Abend, Tim, mal wieder.
Hi, David.
Zu Gast
in Köln. Richtig zu Gast hier.
Ja.
Prost.
Prost.
Hansapilz.
Sponsert die heutige Folge leider nicht.
Aber ich habe dir das Hansapilz gesponsert.
Richtig. Honorar. Gesponsert ist ja, wäre ja ohne Gegenleistung, aber.
Annehmlichkeiten heißt es, glaube ich.
Mhm.
Steht so in meiner
Steuererklärung. Feinherb und vollmundig. Tim, du bist mal wieder hier. Wir haben hier 2G+. Ich habe deinen Test nicht kontrolliert.
Ich dachte 3D.
3D plus.
Nein, das dritte Date. Deswegen bin ich gekommen.
Ja, stimmt. Ja. Genau.
Ich habe auch Zeit mitgebracht.
Und es geht was.
Liebe Hörerinnen und Hörer.
HörerInnen der letzten Folge wissen genau, beim dritten Date nach US-amerikanischen, und das ist ja Leitkultur, auch hier im Westen Europas.
Geworden.
Mitteleuropa.
Geworden.
Inzwischen. Also wir unterwerfen uns an den sozialen
Zwängen.
Zwängen, Gepflogenheiten. Und du bist ja die ganze Zeit schon in den sozialen Medien unterwegs, ja, glaube ich. Parallel auf deinem mobilen Handtelefoniergerät.
Schließt sehr schön an eines der Worte, die du eben gesagt hast. Erstmal schöne Grüße an Patrick Tudor. Ich musste erst an Tudor denken, also Tudor, die englische Familie denken, und aber dann habe ich in die E-Mail reingedrückt und gesehen, dass da jemand tatsächlich ja am Wind segelt, und zwar unseren Podcast jetzt noch im neuen Jahr sehr Folge für Folge nachhört, und der hat jetzt die Antwort auf das Gewinnspiel geschickt. Also Eddie Merckx und seine Siege.
Ah, das ist schon ein bisschen länger her.
Ja, also schöne Grüße, Patrick. Ja. Wenn du das hörst, ist wahrscheinlich schon wieder einiges passiert. Ich vermute, David hat seinen ersten 1000 Kilometer auf dem Rennrad schon zurückgelegt.
Genau. Und ich habe ja immerhin schon 25 dieses Jahr auf einem Nicht-Rennrad absolviert. Von daher könnte bald soweit sein.
Wir müssen überlegen, ob wir Patrick, ob wir dem jetzt vielleicht das Buch trotzdem schicken. Einfach, weil er eine gute Leistung gebracht hat und dran geblieben ist.
Das musst du entscheiden, ist ja dein Buch.
Richtig, und das will ja auch niemand anders mehr haben. Also vielleicht schicke ich das raus. Also Patrick, vielleicht hast du es schon längst. Mal gucken. Ich habe aber hier keine Adresse drin gesehen, das macht die Sache schwieriger. Schick nochmal die Adresse einfach durch.
Genau, wenn du das hörst.
Genau. Mal,
nicht nach der Nachfolge, das wäre ja dramatisch, ne, wenn er jetzt nach Folge 47 zum Beispiel aussteigen würde. Wo sind wir jetzt? 48? 49?
Ich weiß es nicht.
Ne? Und dann ausgerechnet seinen Gewinn, der eigentlich auch schon verlost ist oder vergeben ist, aber so kommt jetzt nochmal nach. Na, einfach für die Ausdauer. Wir sind ja hier auch ein Ausdauer-Format. Format, richtig. Mhm. Na, also, lieber Patrick.
Patrick.
Wenn du es bis hier geschafft hast, dann hast du wahrscheinlich schon ein Buch im Briefkasten gehabt, gefunden gehabt.
Hättest du gefunden. Hättest du rechtzeitig,
wenn du
uns bis 1. Februar deine Adresse schickst, gehabt hast. Nun ja, schauen wir mal. Also vielen Dank, wir freuen uns natürlich immer über diese Rückmeldung. Das ist ja nicht der Einzige, der sich diese Woche gemeldet hat. Ich habe dir einiges weitergeleitet. Viel Positives.
Ja, fass nochmal zusammen. Ich hatte so viel zu tun.
Positive.
Ich konnte gar nicht alles
zusammengefasst sind die Menschen einfach, ja, sagen wir mal, glücklich. Wir treffen den Ton, wir geben genau das, was wir als Konzept dieser Sendung uns ausgedacht haben. Also auch wir haben ja Leute dabei gehabt, die uns beraten haben frühzeitig und gesagt haben, so funktioniert das im digitalen Raum. Und Podcast ist nichts, was man einfach mal so macht, sondern es muss dahinter schon ein Konzept stehen.
Genau, da waren wir haben also hochbezahlte, hochdotierte Berater hier engagiert im Vorfeld und dann alle Ratschläge in den Wind geschlagen und dann einfach trotzdem
nochmal neu gemacht. Ja.
Einfach mal gemacht, obwohl es hieß, nicht einfach machen, ihr braucht dann ein Konzept. Aber wir hatten ja eigentlich auch ein kleines Konzept, aber ziemlich
liegt vor.
On the fly entwickelt. Ne?
Aber um es zusammenzufassen,
on air.
Du hast ja gefragt gerade, fass doch nochmal zusammen, oder eine Aufforderung. dieser komme ich gerne nach. Also es ist kurz gesagt, diese Woche kamen einige Zuschriften, die Menschen, die geschrieben haben, unisono positiv. Das war am Anfang nicht nur so. Es gab anfangs auch einige, die gemeckert haben über Tonqualität. Das haben wir ja alles schon 100-mal besprochen. Man muss auch nicht immer dasselbe erzählen, aber das muss man schon sagen. Es gibt einen Hörer, der am vergangenen Wochenende 7 Stunden, glaube ich, gefahren ist, Rad, und auch hinterher sehr gefroren hat. Der hat das Erlebnis, was ich geschildert habe mit den Klamotten, nachempfunden, und das waren auch bei ihm die gleichen Schwachpunkte, insbesondere die Füße, ich glaube auch die Hände. Also schöne Grüße dorthin an Lars, der schreibt regelmäßig und gibt uns regelmäßig Feedback, das ist schön zu hören.
Mhm.
Und wir haben noch mehr positive 5-Sterne-Sachen und so weiter und so fort. Also die Sache rollt. Mhm. Jetzt habe ich aber mal eine andere Frage.
Hilft uns immer an der Stelle nochmal ein Hinweis, auch mal eine positive Schmähkritik auch einfach mal hinterlassen. Ne?
Ja, apropos hinterlassen. Was sind so in deinem Leben die Orte, wo du sagen würdest, die haben mich am meisten, ja vielleicht sogar in meinem Leben am meisten mit mir gemacht? Fallen dir welche ein?
Orte.
Ja, Orte deines Lebens.
Geografisch?
Nee, sowas wie zum Beispiel, ich habe ja letztes Mal von der Shopping Mall in Temple, Texas erzählt. Das ist ein, im Nachgang habe ich überlegt, dass dieser Podcast gibt einem wirklich viel. Es ist also auch wichtig, jede Woche so eine Gratis-Therapiesetzung mit dir zu machen. Ist ja auch, man hilft sich ja gegenseitig. Und,
man kennt sich, man hilft sich.
Und für mich war das ein Ort, an dem ich sehr viel in meinem Leben mitgenommen habe, auch materiell, aber vor allem eine der wichtigsten Platten, die ich jemals mir gekauft habe, damals schon als CD.
Mhm.
Und überhaupt hat das mein Leben sehr mit einem Drive, also die Temple Shopping Mall hat mich sehr inspiriert. Und auch eine weitere Shopping Mall, die aber gar nicht so hieß, das Scherer Shopping Center in Linz am Rhein, war wichtig für das Bier, das wir uns in der großen Pause da schon kalt gelegt haben beim Edeka.
Mhm. Ja? Mhm. Gute Frage. Erwischt mich jetzt mal wieder eiskalt.
Ja. Vielleicht können die Hörer ja auch mal schicken oder innen.
Ja, welche Orte. Das war sowieso auch mal ein Format, was ich entwickeln wollte für ein stadtbekanntes SeniorInnen-Magazin. Orte des Lebens. Ne? Also mit Leuten mal, älteren Menschen, ist ja Seniorenmagazin, mit älteren Menschen einfach mal zu bedeutenden Orten hingehen. Weiß nicht, eine Bank am Rhein, Rheinkilometer 512 oder so. Gibt es den eigentlich hier in Köln? Weiß ich nicht. Ist ja recht lang, der Rhein, ne? In Köln auch irgendwie. Groß. Ja, da einfach mal hingehen und sagen, was ist das für ein Ort?
Jetzt Orte des Radsports. Welcher
Ort? Gratis Konzept wieder auch hier vertickt.
Ja,
ne?
Das. Ja, aber welche Orte, vielleicht gibt es auch einen Radsportort. Da wollte ich ja jetzt eigentlich drauf hinaus, dass du mal vielleicht einen Ort des Radsports nennst, der dir hängen geblieben ist. Gibt es da was? Gibt es einen Ort, an den du denkst? Siehst du mal, wie wenig du in diesem Sport wirklich
in vergangenen
Wahnsinn, wie nach fast einem Jahr Podcast du dir es immer noch nicht, das in Fleisch und Blut übergegangen ist, dieser Spiel. Ich dachte, du sitzt ja heute im Trikot.
Nein, ich muss jetzt überlegen, weil ich einfach so viele Orte jetzt schon kennengelernt habe durch dich und den Podcast, wo ich gerne auch mal hinfahren würde, nicht unbedingt zum Radfahren, aber ich weiß, dass man an vielen Orten sehr schön Rennrad fahren kann. Mir fällt da Ligurien ein, mir fällt aber auch Mallorca ein, wo ich früher relativ viel war, so Familienurlaube und so. Schöne Insel, und wie es mit dem Rennradfahren da aussieht, weiß ich natürlich nicht, aber es hört man ja praktisch täglich auch auf der Straße. Von Wildfremden wird man ja angesprochen und gesagt, warst du schon mal auf Mallorca und hast da Rennrad gefahren?
Weißt du was? Die Person, an die ich gerade denke, die ist schon seit einer ganz langen Zeit auf Mallorca.
Was ein Zufall.
Sowas. Hast du das jetzt vorbereitet?
Nee.
Die scheint, also Mallorca, hast du Husten oder was?
Nee,
wie rot ist deine App?
Null. Nicht mal.
Wie ja, rot ist deine App?
Ja, dunkel, tiefrot. Nee, hellgrün, keine Risikobegegnungen, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich auch generell keine Begegnungen habe.
Ich bin hier.
Ja, jetzt nachher bimmelt's rot. Ja.
Ja. Nee, aber Thema war ja jetzt Orte bedeutsam. Für dich ist Mallorca nicht so bedeutsam. Für einen Menschen, mit dem wir heute hier ein Gespräch, also nicht heute, aber das Gespräch geführt haben, ja doch irgendwie schon.
Ja, schon länger her, leider, ne? Also nochmal Asche auf mein Haupt.
Ja, sag auch mal sorry. Sag mal jetzt sorry. Dickes sorry.
Sorry.com.
Dickes
es gibt,
sorry.
Es gibt so eine schöne, es gibt so eine schöne Folge von Family Guy. Hast du gesehen? Family Guy? Bist du irgendwie
schon drin? Mal gesehen, ein paar Mal, aber schon nicht mal. Regelmäßig.
Es gibt so eine sehr schöne Folge, wo Peter Griffin, ist ja der dicke Family Guy, der Vater, beim Ausparken ein hinter ihm parkendes Auto völlig zerschreddert und dann so ein Post-it oder so ein Notiz einfach dahinter lässt und dann drauf schreibt, sorry, I crashed your car. Finde ich gut.
Ja,
tat ihm offensichtlich leid.
Wir müssen uns bei vielen Menschen entschuldigen. Um Entschuldigung, jetzt haben wir endlich mal die Gelegenheit, das auch on-air zu klären.
Ein sehr richtig. Weit verbreitetes Missverständnis richtig. Aufzuklären.
Sag bitte. Mal Entschuldigung.
Entschuldigung.
Das darfst du nicht selber sagen. Du kannst sagen, ich bitte um Entschuldigung.
Ja gut, Entschuldigung würde ich sagen, ist, ja, okay, ist so ein okay. Grenzfall, ja, weil da ne, Sprechakttheorie ja, und so weiter.
Ne, ja, Sprechakttheorie.
Aber ich entschuldige mich.
Ja. Ja, du kannst dich nicht selbst entschuldigen. Du kannst dich nicht selbst entschuldigen.
Nee, genau.
Du kannst dich nicht selbst entschuldigen, David. Ich möchte, dass du die Demut hast, mich zu bitten,
völlig d'accord.
Dir zu entschuldigen.
Bitte.
Zu entschuldigen.
Tim, bitte entschuldige.
Ja. Bitte. So, bitte also wir entschuldigen. Um wir bitten um Entschuldigung bei Fiona Schröder.
Ja.
Wer ist
nochmal. Nochmal. Ja, es ist ein aufstrebender Stern am Rennrad, am. Wie kann man jetzt sagen, Frauenrennrad, Damenrennrad, Himmel.
Frauen, sollte man, glaube ich, Frauen. Zeitgemäßer sagen.
Ja, Damen ist
nee, Damen gibt es nicht mehr.
Da bin ich.
Ich glaube, im Tennis Mann. Sagt man vielleicht noch Damen oder so.
Ja, Frauen. Frauen, Fußball, Frauenrennrad, ja.
Ja,
ja im Frauenrennradsport.
Ja.
Wir haben das letztes Mal schon angedeutet. Es war eine schwere Geburt, dieses Gespräch. Ein bisschen.
Ja, weil ich für Tour eine Geschichte über Fiona geschrieben habe und ich sie da kennengelernt habe. Und das Kennenlernen sollte ja auch Teil des Podcast-Gesprächs sein. Und das ist natürlich so eine Sache, wenn man ein Gespräch quasi für On Air ein zweites Mal führt, ist das gar nicht so leicht bis schwierig für sie einfach. Nicht unschwierig. Das waren jetzt wieder die, wir haben, hast du gar nicht gemerkt,
ich höre einfach zu.
Und,
auch wenn, also wenn ich nichts sage, dann höre ich meistens ne, zu oder denke an was ganz ab, anderes.
Und also das Problem war eben, dass das Gespräch dann von beiden Seiten, also ich habe gemerkt, ich tue mich schwer, diese interessierten Fragen eines jemanden, der sich kennt, der jemanden zum ersten Mal kennenlernt, wie jetzt dich zum Beispiel, könnte ich ja auch nicht fragen, sag mal, trinkst du gerne Bier? Das wüsste ich ja bereits. Und das tat ich mich schwer. Und bei Fiona war, die war aber auch nicht so richtig locker an dem Tag. Die war irgendwie verkrampft an dem Tag. Und das war kein gutes Gespräch. Das war so,
ist ja dein Job, die Gesprächspartnerin auch locker zu machen.
So ist es. Deswegen habe ich auch hinterher gesagt, die alte Weisheit gilt. Die Schuld trägt allein der Journalist.
Ja.
Wenn man sich die Frage noch kurz zur Seite stellen darf oder parken, wie wir Seminarleiter ja sagen, ist eigentlich ein Podcaster auch ein Journalist? Das möchte ich auch, diese Frage soll gerne per E-Mail noch erörtert werden.
Manche ja, manche nein, die kann man, glaube ich, abkürzen.
Und deswegen war das insgesamt nicht so gut. Dann haben wir gesagt, wir machen das nochmal. Und als wir es nochmal gemacht haben, haben wir eigentlich eine sehr schöne, das war eigentlich schon sendefähig. Dann kam aber unverhoffterweise einiges dazwischen. Ich möchte jetzt nicht die letzten 8 Wochen oder 9 Wochen alle nochmal Revue passieren lassen. Es ist viel passiert.
Ja.
Das ist auch einiges. Dein Gesicht sieht aus, als ob tiefe Gräben und auch Kränkungen hinterlassen worden wären. Und jetzt sitzen wir wieder hier und sind sendefähig.
Kränkungen nicht. Naja, aber um das nochmal aufzuklären, also das war so, dass ihr dann dieses Gespräch geführt habt, was ihr, also für einen Podcast, was ihr dann praktisch für die Print-Geschichte für Tour schon mal geführt hattet. Und da fehlt es natürlich so ein bisschen an
Originalität.
Freshness.
Ja. Ne, du hast es ja nie gehört, du weißt es ja gar nicht.
Kann ich mir, ja, aber ich glaube dir.
Wir haben das unmittelbar so beide gesagt,
das ja, war. Ja, dann nichts. Wird das auch stimmen. Ja. Und dann war ja deine Idee zu sagen, naja, dann nehmen wir doch mal den David dazu, der hat ja von Tuten und Blasen
und
keine
fresh.
Ahnung und geht dann da vielleicht ein bisschen unvoreingenommen ran und das hört man dem Interview natürlich auch an, dass ich alle Fragen, die du dich nie zu fragen wagen würdest, dann doch auch gestellt habe. Zum Beispiel so Fragen, und was kommt als nächstes? Die klassische Frage, wenn man nichts mehr weiß, aber macht ja nichts. Es war dann amüsant, Umstände waren, also interessant noch, finde ich. Sieht man, wie innovativ und mobil, also praktisch jederzeit sendefähig wir auch sind. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Wir haben das aufgezeichnet auf dem Parkplatz an der Lanxess Arena in Köln-Deutz. Da habe ich dich hinbegleitet, auch mit Aufnahmegerät und Laptop und so, zu deiner Booster-Impfung. Ne? Ja. Händchen gehalten, das haben wir, glaube ich, schon erwähnt. Aber für HörerInnen, die jetzt erst einsteigen, da gibt es ja, glaube ich, auch sehr viele, ne, die jetzt im neuen Jahr erst nach Rennrad-Podcasts suchen und dann auch bei uns über uns stolpern.
Ja, das ist ja inzwischen, sind wir ja da gesetzt. Also viele, eigentlich hat man das Gefühl, viele versuchen uns inzwischen nachzumachen.
Ja, viele Nachahmer 2022, ja. Genau.
Ja, MeToo-Produkte.
Ja, und dann also auch noch auf den Zug aufspringen. Ja. Ja. Die, naja, ja. Auf jeden Fall war das eine ganz, es war kalt. Anfang, wann war es? Anfang Dezember? Hm. Ende November? Also ist jetzt schon wirklich. Ende November, ja. Ist jetzt wirklich auch ein bisschen her. Wir hatten auch das Vorgeplänkel Fahrt dahin aufgenommen und dachten eigentlich, das machen wir mal. Ne? Ist vielleicht irgendwie mal schön. Dann kam ich nicht dazu, also mea culpa. Aber damit höre ich jetzt auf. Jetzt hören wir einfach mal das Interview und
Mallorca
nochmal. Das war dann aber schön, finde ich.
Und da darf ich auch noch kurz sagen, um das, was ich, vielleicht bringen wir die Dinge einfach zusammen, damit die Leute nicht so alleingelassen sind. Wir bringen das auf den Ort Mallorca. Ich würde sogar sagen, ein Ort, Sacalobra auf Mallorca ist ein Ort, der für mich eine magische Bedeutung hat. In meinem Leben. Und ich weiß auch, dass Fiona dort sehr gerne einmal mit mir Rennrad fahren würde. Mhm. Und damit würde ich sagen, sind wir
verabredet
für das Gespräch und alles, was jetzt noch folgen wird.
Mhm. Gut, dann hören wir das mal an. Und dann hören wir uns gleich wieder nach dem Gespräch. Ungefähr eine halbe Stunde, so würde ich mal sagen.
Boah, wieder so lang.
Gut.
Die Musik ist verklungen und an der Leitung in einem wahnsinnigen Experiment, was wir hier jetzt an der Lanxess Arena als Überlebende der Boosterimpfung wagen, haben wir einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin vielmehr, die uns live sogar aus dem Mittelmeerraum zugeschaltet ist. Es hat bis hierhin alles funktioniert. Ich muss sagen, für mich nicht mehr zu glauben. Und wen haben wir jetzt hier an der Leitung?
Fiona, also ich bin Fiona Schröder, Profiradsportlerin und bin gerade in Mallorca.
Sehr gut. Und ich bin auch diesmal hier, David. Die regelmäßigen HörerInnen dieses Podcasts wissen, dass ich...
Ja, vorher schon nicht an dir vorbeigekommen.
Genau, an mir führt hier kein Weg vorbei. Und auch an der Tatsache nicht, dass ich mich normalerweise nicht vorbereite, was in diesem Fall vielleicht ein ganz guter Ansatzpunkt für ein lockeres Gespräch ist, weil Transparenzoffensive, Tim hat schon mal mit dir gesprochen.
Schon mehrmals.
Schon mehrmals sogar, ne? Und gewisse Abnutzungserscheinen in der Frage Frischheit bei Tim vielleicht zu beobachten sind. Deswegen ziehen wir das jetzt mal so auf als Dreier.
Sollen wir mich nicht wieder hier ans Kreuz nageln? Es ist ja so, dass die Hörerinnen und Hörer vielleicht Fiona noch nicht kennen. Und wir mussten also davon ausgehen, dass das so ist. Das muss man ja tun in diesem Podcast.
Ja, absolut.
Wir haben aber eine gleiche Herangehensweise schon für einen Artikel in der aktuellen Tour. Sollte man auf jeden Fall mal lesen. Da ist Fiona porträtiert durch mich worden. Und da habe ich also ähnliche Fragen stellen müssen. Das ist dann ein bisschen blöd, wenn man das zweimal macht. Einmal on-air, einmal off-air. Und deswegen haben wir gestern, nachdem wir gesprochen hatten, haben wir gesagt, irgendwie war das nicht so toll. Ich habe, wie gesagt, die Schuld komplett auf mich übernommen und habe gesagt, wir machen das jetzt nochmal. Und in dieser Kombination ist es umso schöner, dass es wieder klappt. Aber jetzt wollen wir doch mal Fiona reden lassen. Du warst doch heute bestimmt auf dem Rad, oder Fiona?
Jein, ich war auf der Rolle, wie sich das für einen E-Cycling-Profi gehört. Also das Wetter ist heute nicht so gut, wie es gestern war. Dann habe ich einfach die Rolle vorgezogen heute.
Sehr schön. Und ich kenne so ein bisschen deine Geschichte, aber wirklich nur ein bisschen. Also viel mehr als einen Satz, den ich jetzt gleich sage, weiß ich nicht. Du hast mit dem E-Sport angefangen, also auf der Rolle, und dann den Sprung ins Profilager geschafft. Ist das soweit richtig?
Guck mal, jetzt hast du die letzten 2 Jahre in einem Satz zusammengefasst. Doch perfekt.
Genau. Und du hast schon eine Frage beantwortet.
Das Gespräch jetzt beenden.
Genau. Das war dieser Podcast. Vielen Dank, Fiona.
Ich bin jetzt zufriedener als gestern, Fiona.
Bisher ist schon besser. Sehr gut. Also die letzten 2 Jahre, das ist ja schon die Antwort auf eine weitere Frage. Wann hast du denn angefangen? Vor 2 Jahren wirklich oder vor 2 Jahren ernsthaft? Kann man das so schnell schaffen? Da bin ich jetzt erstaunt.
Ich bin auch immer wieder erstaunt, aber ich habe wirklich vor ziemlich genau 2 Jahren mir meinen ersten Smart-Trainer gekauft und dann im E-Cycling angefangen, richtig Rad zu fahren und mit dem Trainer und so weiter. Und dann ging das alles relativ schnell, ja.
Ja, was war denn da so die Motivation? Warum hast du überhaupt angefangen? Du hättest ja auch, weiß ich nicht, Tennis spielen können oder laufen oder Eisschnelllauf oder irgendwas anderes. Warum Fahrradfahren und warum E-Cycling?
Also der Radsport war für mich schon immer irgendwie mit da, weil meine Eltern haben sich damals im Radsportverein kennengelernt. Aber ich habe das nie so richtig, also immer so ein bisschen aus Spaß Rad gefahren. Hab dann erst noch, als ich so 12 bis 20 ungefähr war, 18, professionell Saxophon gespielt. Dann war der Radsport halt nur so zum Spaß ein bisschen nebenher. Dann habe ich irgendwann durch viele Zufälle war ich bei Rad am Ring und habe da Roger kennengelernt. Der war Schweizer Ultracycling-Meister. Genau, der wurde dann so zu meinem ersten Mentor und dann kam irgendwie so das Feuer des Rennradfahrens in mir auf. Mhm. Ja, und dann war Winter und dann stand der Entschluss irgendwann, dass ich das Ganze richtig machen will. Und dann habe ich mir eine Rolle gekauft und da es Winter war, kam ich dann auch über meinen Trainer zum E-Cycling.
Mhm. Okay, also es hat dich doch schon ein bisschen länger begleitet, ist dir sozusagen in die Wiege gelegt worden. Darf ich fragen, wie alt du jetzt bist? Darf man Frauen ja eigentlich nicht fragen, aber so junge Frauen geht noch, ne?
Ah, du darfst das. 22 bin ich.
Ich wollte nochmal sagen, das ist natürlich schon, also klar, immer Rad gefahren, aber nicht so jetzt Kaderathletin oder sowas. Ne? Das gibt's ja auch, Leute, die die ganze Karriere schon seit 12, 13, 14 eigentlich auf Leistungssport ausgelegt haben. Ne? Kann man ja sagen, bei dir war das nicht so.
Genau. Also ich bin wirklich einfach nur aus Spaß so ein bisschen ab und zu mal auf dem Rad gewesen.
Mhm. Ja, aber trotzdem, ich frage dann nochmal nach. Was war denn jetzt wirklich so der ausschlaggebende Punkt, wo du sagst, da mache ich jetzt mal einen Beruf draus? Also das ist ja schon eine Entscheidung erstmal dann für die nächsten, ja, 5 bis 10, 15 Jahre. Was ist denn da so dieser Moment? Also so ein bisschen Radfahren. Ich fahre auch ein bisschen Rad durch die Stadt. So da, ich habe aber nicht überlegt, jetzt irgendwie Profi-Radsportler zu werden.
Vielleicht kannst du nochmal sagen, was eigentlich Profi bedeutet bei E-Cycling.
Ja, also es nennen sich erstmal viele Profi. Das ist ein bisschen so wie im Triathlon. Da ist ja auch jeder Zweite nennt sich Profi-Sportler. Mhm. Es gibt E-Cycling-Rennen, wo es um Preisgelder geht. Und parallel mache ich noch Software-Tests für eine weitere E-Cycling-Plattform. Und darüber finanziere ich das Ganze jetzt gerade, weshalb ich halt wirklich vom Radsport lebe und deshalb halt auch offiziell das so Profi dann ist.
Genau, ja, aber trotzdem, ne, das setzt ja schon doch auch Zeit voraus und Engagement und ein Interesse vor allem dafür, ne? Wie kam das so? Das würde mich schon mal interessieren. Also einfach, hast du da gesehen, dass das geht? Da kann ich was erreichen, das macht mir Spaß. Ich stelle mir das ehrlich gesagt ein bisschen langweilig vor, jetzt da so alleine zu Hause auf der Rolle zu sitzen und so virtuell gegen Leute zu fahren.
Das ist ja keine Ahnung.
Kurzer Kommentar von Tim. nein, also es gab nicht so den Moment, wo ich gesagt habe, so mein Ziel ist jetzt, ich will Profiradsportler werden. Das hat sich mehr so alles irgendwie entwickelt und so durch Zufälle aufeinander aufgebaut. Als ich dann irgendwann gesagt habe, so okay, ich guck mal, was dieses komische Swift ist, was alle da fahren, und mir dann einen Smart Trainer irgendwann gekauft habe, dann habe ich mich auch aus Spaß bei der German Cycling Academy angemeldet. Das war so ein Nachwuchssichtungsprogramm vom Bund Deutscher Radfahrer, also vom Dachverband.
Ja.
Aber jetzt nicht mit dem Plan, da irgendwie groß was zu erreichen. Und dann irgendwann bekam ich Anfang Februar eine Mail vom BDR, dass ich ins Finale bei denen geschafft habe. Und dann haben die mich eingeladen zum, also im Rahmen der Bahnweltmeisterschaften 2020 in Berlin wurde das Finale von der GCA ausgetragen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so, oh, okay, das ging jetzt irgendwie schnell, so innerhalb von 2 Monaten. Ja, und da hat man dann so zum ersten Mal gesehen, okay, es kann was gehen.
Ja.
Und ja, dann kam Corona, dann hat sich die Ausbildung in dem Sinne erledigt, dass wir halt dann erstmal 10-12 Wochen zu Hause waren. Weil wir
Sag
nicht
mal,
mehr
was für eine Ausbildung das war, das müsst ihr uns vielleicht auch nochmal erzählen.
Das war eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker. Dann waren wir irgendwie zu Hause, weil wir nicht mehr in die Lehrwerkstatt durften. Und dann hatte ich 10 Wochen Zeit, in Anführungsstrichen nur Rad zu fahren. Und am Ende dieser Zeit habe ich dann zu meinem Trainer gesagt, du, das war die coolste Zeit, die ich je hatte. Und eigentlich kam ich dadurch halt durch Corona in den Profisport.
Ah ja, okay.
Ich möchte mal kurz was sagen. Das Setting, in dem ich Fiona getroffen habe, war echt beeindruckend. Weil ich war ja mit Andreas Dobslav da, der auch hier vielleicht im Chat hier schon mal erwähnt wurde, der ja auch als Fotograf zum Beispiel mit uns unterwegs war bei dieser Mallorca-Nummer, die wir in der Eifel durchgezogen haben. Und wir beide waren da echt ganz beeindruckt hinterher, weil Fiona in ihrer Souterrain-Wohnung in Paderborn, da ist alles auf das Radfahren ausgelegt. Und sowas, also so ein Fokus auf dieses Thema zu sehen in der konzentrierten Form, das haben wir beide auch.
Liegefahrrad im Bett.
Das nicht ganz, aber dein Rad stand ja direkt neben dem Bett. Über dem Bett hängt eine Karte von Watopia, also dieser virtuellen Welt, in der man in Swift Rad fährt und so weiter. Also das war für uns schon, also der Fokus, den du hast auf das Thema Sport und insbesondere Radsport, der war, wenn man diesen Ort besucht hat, schon beeindruckend.
Also eine extremere Herangehensweise, ist das sowas, was dich auszeichnet? Ist das so eine Eigenschaft von dir?
Nee, es war vorher in der Musik eigentlich ähnlich. Also da ging auch alles relativ schnell vom Anfang zum ersten Konzert. Ja, ist jetzt im Radsport dann irgendwie ähnlich gewesen. Ja.
Wir sprechen ja hier zwangsläufig viel mit Männern. Frauen haben wir noch nicht so viel dabei gehabt, ne? Die Tanja Ehrert hatten wir dabei. Aber würden gerne auch mal mehr Frauen haben. Mich würde das zum Beispiel interessieren, ne, weil das ein bisschen ja immer unterbelichtet ist. Ne. Beschreib doch mal so ein bisschen, wie das ist also in diesem weiblichen Teil der Szene. Tauscht man sich da aus? Wie ist das? Kennst du alle Radprofisportlerinnen in Deutschland oder E-Cycling-Profi-Fahrerinnen? Wie ist das? Beschreib mal so ein bisschen die Szene.
Also E-Cycling-Profis gibt es gar nicht so viele. Dadurch, dass die ganze Disziplin erst so neu ist, gehöre ich da schon so mit zu den Ersten, die da wirklich so tief drin sind. Auf der Straße bin ich mehr international unterwegs, schon direkt gewesen als national. Also ich kenne schon so ein paar deutsche Fahrerinnen, klar, man trifft sich halt. Aber vom Team her fahre ich halt in einem britischen Team. Das ist extrem international aufgestellt, mit Fahrern von überall, also Kanada und nächstes Jahr Neuseeland und Südafrika und Marokko und wie gesagt überall. Von daher ist die Szene da mehr international. Und die Fahrer kennt man natürlich auch irgendwann. Aber was ich natürlich nicht habe, ist, dass ich mit, wie Tim eben sagte, mit 12, 13 spätestens dann immer mit demselben Jahrgang unterwegs war und man sich Woche für Woche bei Rennen gesehen hat oder bei Lehrgängen oder so. aber man kennt sich halt trotzdem schon irgendwie, weil die Szene nicht ganz so groß ist. Mhm. Mit den Männern ist es so, dass jetzt zum Beispiel hier auf der Insel sind ein paar Profis auch da. Da habe ich auch letztens festgestellt, dass es eigentlich fast nur Männerprofis hier sind. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Und man läuft sich halt mal so über den Weg und grüßt sich. Und wenn es dann passt, fährt man nochmal zusammen. Und das ist insgesamt schon ein sehr, sehr gemeinschaftlicher Umgang. Ja.
Mhm. Du hast ja so einen sehr generalstabsmäßigen Ansatz jetzt da auf eigene Faust gewählt. Du bist, hast es selbst gemacht, du hast den Trainer, du hast auch mir auch von deinem Mentaltrainer erzählt, du hast dir ein Netzwerk aufgebaut. Und du bist jetzt auf Mallorca, das macht ja, wie du selber sagst, auch nicht gerade im Frauenbereich, auch nicht jede. Also du ziehst da ordentlich was auf, um in Form zu kommen und auch eine gute Arbeitsbedingung zu haben für deine nächste Saison sozusagen, ne? Das finde ich bemerkenswert. Vielleicht sagst du das so mit einem gewissen Understatement, aber du hast ja da irgendwie einen größeren Plan, den du auf eigene Faust dann da, den du da aufziehst. Und jetzt auch den Winter auf Mallorca verbringst und so weiter. Wie ist das bei dir?
Ja, also mein Plan ist halt schon, dass ich jetzt, also ich habe für kommende Saison zum ersten Mal einen Continental-Team-Vertrag bekommen. Das ist halt die zweithöchste Liga, die es bei den Frauen gibt. Aber zum Beispiel auch Lisa Brennauer fährt auch im Continental-Team. Also das ist bei den Frauen so ein bisschen mehr gemischt als bei den Männern, weil es einfach nicht so viele Teams gibt. Mhm. Und da ist mein Plan halt schon, vielleicht irgendwann mal World Tour fahren zu dürfen, aber auf jeden Fall auf der Straße viel Erfahrung zu sammeln und mich da weiterzuentwickeln. Ja, einfach mal gucken. Also ich nehme so ein bisschen mit, was geht und gucke, welche Türen aufgehen und was da passiert. Ja. Aber ich mache mir da halt selbst gar nicht so den Druck, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt Profi werden, ich muss jetzt den Olympiasieg holen oder so. Einfach, weil ich das bei mir jetzt auch so schnell ging, dass das ein bisschen utopisch wäre.
Dann sag doch mal, wo du sagst, Erfahrung auf der Straße sammeln, das fehlt dir ja dann gegenüber anderen, die da mit 12, 13 schon da so leistungsmäßig unterwegs sind auf der Straße, fehlt dir ja komplett. Was sind so die drei wichtigsten Sachen, die du bis jetzt gelernt hast, also die größten Unterschiede zwischen E-Cycling und dann wirklich Straße, also Kontakt, möglicher Kontakt mit anderen, stelle ich mir vor. Ne?
Also, ja, genau. Ja. Also man muss halt sein Fahrrad schon beherrschen, um in so einem Feld überhaupt klarzukommen. Die Frauenfelder sind halt nicht ganz so eng wie die bei den Männern. Dadurch ist es bei uns dann in Anführungsstrichen einfacher. Aber es ist halt trotzdem was anderes, ob jetzt eine Straße nass ist und man eine Kurve fährt oder ob sie trocken ist und ob man sie mit 30 oder mit 50 km/h fährt. Und ob man da doch mal von der Seite den Rempler mitkriegt oder nicht. Und das sind einfach so Erfahrungen. Oder wo man wann im Feld sich bewegt, wann man sinnvoll attackiert, wann man lieber doch mal auf seinen Teamkollegen aufpasst. Das sind halt einfach Unterschiede. Das gibt's halt auf der Rolle in dem Sinne nicht.
Ja, das wollte ich jetzt fragen. Also ich meine, die virtuelle Realität ist da schon sehr weit, aber so weit dann doch nicht, das wirklich eins zu eins abbilden zu können. Also bis auf natürlich den physischen Kontakt, ne? Aber so diese Bedingungen, Strategien, Taktiken.
Nonverbale Kommunikation.
Ja, ja, auch das. Ne?
Das hatten wir schon, Fiona muss lachen, weil das Wort hat sie selber irgendwann mal eingeführt und das habe ich mit ihr im ersten Durchgang auch besprochen. Nonverbale Kommunikation ist natürlich im Rennen und auch im Teamgeschehen total wichtig.
Also beim E-Cycling ist es ja so, dass das noch meistens zu Hause stattfindet. Oder halt, wo auch immer man ist. Aber halt zumindest nicht zusammen. Man sieht den anderen halt einfach nicht. Man sieht nur die Watt pro Kilogramm Werte und wo er sich im Feld, also auf der Software gerade aufhält. Aber man weiß halt nicht, wie sehr leidet er oder sie gerade wirklich. Und das halt auch so ein Unterschied zu draußen. Wobei sich das halt auch wieder ändern wird, wenn man dann demnächst in Hallen gegeneinander fährt und sich dann halt auch sieht und nebeneinander ist. Aber das ist halt aktuell noch anders. Da ist man eher so im Teamgespräch mit seinem eigenen Team und mit seinem Teamchef. Man sieht nur die Avatare, die sich halt, die immer frisch aussehen.
Ja, ja, klar, genau. Die Avatare werden nicht müde, nur die Menschen, die da die steuern. Ne, klar, das wird nochmal interessant. Das gibt es ja schon bei anderen E-Sport-Ligen, weiß nicht, League of Legends und so, wo dann wirklich diese hybriden Veranstaltungen, ne, also mit Zuschauern, Publikum vor Ort, das ist ja wenn ich das so richtig überblicke, was ich nicht tue, aber im E-Cycling natürlich noch weit davon entfernter, die Stadien zu füllen, wo dann anderen Menschen beim Fahrradfahren auf der Rolle zugucken und das an Bildschirmen in der Halle aber verfolgen. Wird sicher auch mal kommen, ne? Vorausgesetzt, das ist ja eher eine Frage von Sponsoring dann, ob das ein interessanter Werbemarkt ist, aber ich denke, da wird sich einiges tun.
also um einmal kurz einzugreifen, es gab sogar 2018 oder 19, bin ich gar nicht ganz sicher, schon eine Wahoo-Tour in Deutschland, wo dann an verschiedenen Orten gegeneinander Rennen gefahren wurde. Da war unter anderem auch André Greipel dabei. Und von daher gab es das vor Corona schon, dass da Dinge geplant waren. Auch international wurden schon vor Ort Events, sage ich mal, durchgeführt. Das war auch groß in Planung. Dann kam eine Pandemie dazwischen. Aber es ist auch definitiv geplant, dass da was kommt, sowohl in Deutschland als auch international.
Und es ist ja auch im Übrigen das Thema Streaming auch sehr relevant, ne? Das darf man nicht vergessen. Also das bildet sich ja nicht nur darüber ab, dass Leute in der Halle sind, wie jetzt zum Beispiel hinter uns Lanxess Arena bei den Counter-Strikern, ist das ein Riesenort. Da sitzen wir gerade wegen meiner Booster-Impfung mit der Lanxess Arena im Rücken. Aber gestreamt wird ja umso mehr noch und das machst du ja auch. Also das ist ja auch eine Möglichkeit, nicht nur auch, sondern gerade hauptsächlich eine Möglichkeit, um Publikum zu bekommen. Und das passiert bei euch ja auch, ne? Dass ihr Publikum über Streaming-PCs und dann den Stream in die Welt zu eurem Sport bringt.
Ja, aber wir kamen ja von dieser Frage der nonverbalen Kommunikation und des Einschätzens, wie ist jetzt mein Teamkollege drauf, wie sind die Gegner drauf, wie fit sind die noch, passe ich da vielleicht eine Strategie auch als Team dann an? Das hast du ja so als einen der Unterschiede beschrieben. Klar gibt es dann so einzelne so exponierte Events, mal um das so ein bisschen publik zu machen, aber so wirklich diese Erfahrung damit in der Masse, auch auf Teamebene und auf Strategie- und Taktikebene, die wird ja dann doch eher noch fehlen. Ne?
Wobei
das war eigentlich mein Punkt.
Teamtaktiken gibt es aber auch schon länger. Also es gibt ja auch auf Swift Windschatten und du kannst auch da attackieren. Das hängt dann immer mal wieder von dem aktuellen Update ab, wie gut das funktioniert oder nicht. Aber es ist schon so, dass auch da Teambesprechungen in Anführungsstrichen vorher gemacht werden oder zumindest Pläne geschmiedet werden. Natürlich ist das draußen wie drin. Jedes Team hat einen Plan und am Ende geht nur einer auf. Aber auch da gibt es Taktiken, die dann zumindest mal versucht werden, umzusetzen.
Was es nicht gibt, ist das Zusammentreffen von Mannschaften im Hotel. Das ist eine Erfahrung, die Fiona jetzt
das Bier
letztens
danach.
Nicht nur das Bier danach, sondern die richtige Mannschaft, die auch abseits des Rennens in den Zimmern, im Schlafzimmer zusammen ist, beim Frühstück, beim Café, ne? Das ist was anderes. Diese Erfahrung hattest du ja jetzt im Herbst verstärkt gemacht, ne?
Ja, genau. Da war ich in Irland zum ersten Mal mit meinem britischen Team Torelli zusammen unterwegs beim Rasnarbahn. Das ist das wichtigste irische Frauen-Etappenrennen, das es gibt. Das war so meine erste wirkliche Straßenerfahrung und die erste Erfahrung mit dem Team. Genau, da waren wir dann eine Woche zusammen.
Wie war das?
Es ist halt einfach was ganz anderes, wenn man halt wirklich auch dann so eine Woche zusammen lebt quasi. Und,
ja, aber was ist da anders?
Man kann halt nach. Man muss
kann
sich erst,
nicht aus dem Weg gehen.
Genau, man kann sich nicht aus dem Weg gehen. Man soll sich halbwegs verstehen.
Ja.
Und man kann aber halt einfach über die ganzen Erfahrungen dann miteinander reden. Und ich habe das Glück, dass ich zwei auch recht erfolgreiche E-Cycling-Fahrerinnen bei mir im Team habe, die aber beide auch, also im Straßenteam, die aber auch beide viel mehr Straßenerfahrung haben als ich. Und da war es halt auch mal ganz spannend, so deren Blickwinkel auf die ganzen Sachen zu sehen. Und sich wirklich mal in Real Life zu treffen, weil eine Teamkollegin aus, die kanadische Teamkollegin von mir, aus dem Swift-Profi-Team. Und wir kannten uns jetzt seit anderthalb Jahren knapp. Und man hat halt immer nur Kontakt und dann hieß es immer so, ja, dann sehen wir uns irgendwann mal, wenn ich in Kanada bin oder ja, wenn du in Europa bist. Macht man natürlich dann also doch nicht.
Selten,
und,
genau.
Und plötzlich schrieb sie mir dann morgens so, ja, übrigens, wir fahren zusammen in Irland in einem Team. Das war halt dann schon cool, sich auch mal einfach zu treffen und dann auch nicht nur über den Radsport zu reden, sondern mal über andere Dinge. Weil wenn man dann im Team-Speak ist oder so, dann redet man doch irgendwie nur über den Radsport.
Ja, klar. Ich habe noch so ein paar Fragen, die mir gekommen sind. Erstens, wie geht's jetzt weiter? Du hast gesagt,
kann man immer stellen.
Ja, genau. Ist immer so
ein guter Allrounder-Frage.
Danke für das Live-Redigat meiner Interviewfragen.
Das hast du gut gehört.
Ist sehr hilfreich. Ja, also höchste Damenliga, ne? Das ist so der Plan. Du hast aber gesagt, so die langfristigen Pläne machst du gar nicht, ne? Weil jetzt auf die olympische Goldmedaille zu setzen, wäre so ein bisschen vermessen.
Ja, genau. Also ich bin halt so ein bisschen auf dem Standpunkt, mal gucken, was passiert. Und die letzten zwei Jahre waren ja sehr erfolgreich mit der Herangehensweise. Also ich habe mir schon so ein professionelles Umfeld gebaut, wie Tim ja auch sagte, mit Trainer und Mentaltrainer und was dann noch so alles dazukommt. Bin jetzt hier auf Mallorca zum Trainieren. Dadurch lerne ich halt auch immer mehr Leute kennen, mit denen man auch zusammen mal trainieren kann und von denen man auch wieder viel Erfahrung sammeln kann. Also jetzt erstmal viel Grundlage fahren, trotzdem natürlich auch E-Cycling. Also ich habe hier einen Smart-Trainer auch stehen. Genau, und dann nächste Saison viel Erfahrung sammeln auf der Straße mit dem Team, Europa und weltweit. Dadurch, dass es bei den Frauen halt nicht ganz so groß ist, können auch immer mal wieder Kontinentalteams in der allerhöchsten Frauenliga fahren. Oder andersrum fahren Teams aus der World Tour bei den Rennen von uns mit. Und das war dieses Jahr auch schon in Frankreich bei meinem ersten UCI-Rennen, dass wir dann mit Movistar und zwei anderen World Tour-Teams zusammengefahren sind. Und das ist dann einfach nochmal eine andere Erfahrung.
Genau, sicherlich gut für eine Weiterentwicklung, weil da einfach so diese Durchlässigkeit dann ein bisschen größer ist wahrscheinlich als bei den Männern, wo es so ein bisschen sehr, sehr klar abgegrenzt ist. Ne?
Das Schöne ist ja so diese Leichtigkeit. Ich finde, dass ich wäre auch gerne nochmal, ich glaube, ich wäre gerne Fiona in diesem Moment, weil, weil du hast echt im Moment die Möglichkeit, du kannst das machen und du hast ja die Chance, beruflich auch was ganz anderes, du könntest ja was ganz anderes machen und du hast echt ein paar Jahre Zeit, das hast du mir auch, als wir uns das erste Mal getroffen haben, so gesagt. Also du könntest sicherlich in einen ganz ernsten Beruf gehen und da gutes Geld verdienen und das vorher studieren. Aber das brauchst du jetzt erstmal nicht zu machen. Du kannst es jetzt einfach erstmal genießen. Das, das finde ich, das wirkt nach einer ganz guten Karte, die du da gerade hast.
Es ist wirklich sehr cool. Also ich genieße das jetzt ja auch, so das Ankommen auf der Insel und in der ganzen Szene, weil es halt schon echt viel war, was die letzten zwei Jahre so passiert ist. Klar, es ist ja immer positiv und negativ, was so passiert, aber es entwickelt ja irgendwie alles weiter. Ja, von daher bin ich jetzt ganz froh, wie es gerade läuft, ja.
Stichwort negativ, das hatte ich mir jetzt im Kopf mal kurz notiert. Das klingt ja alles danach, als würdest du dir gerade so deinen Traum erfüllen, von dem du gar nicht unbedingt wusstest, dass du ihn hast so lange, ne? Sondern eher so ein Reinwachsen in deinen Traum und dann merken, ah, okay, da geht was. Ne? Da hat man dann aber auch so gewisse Vorstellungen wahrscheinlich und viele davon treffen wahrscheinlich dann zu und viele oder manche dann aber wahrscheinlich auch nicht, wo du sagst, dass ich das machen muss, das hätte ich aber vielleicht vorher nicht gedacht, also trainieren zum Beispiel oder so. Sag doch mal so ein paar Sachen, die, ja, die dir jetzt eigentlich nicht so gefallen oder mal neutral gefragt, die du vorher nicht so auf dem Schirm hattest, die jetzt aber auch zu deinem Leben und allem, was dazugehört, jetzt einfach eben dazugehören, ne, die du machen musst.
Also was mich ein bisschen in Anführungsstrichen beeindruckt, schockiert hat, wie auch immer. Als ich letztens aus Mallorca zurückgeflogen bin nach Deutschland, weil ich hatte mir das Schlüsselbein gebrochen vor einem Jahr und da wurde die Platte entfernt und ich bin dann nach Köln zurückgeflogen und war erst beim Steuerberater und ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich Anfang dieses Jahres dann selbstständig werde und irgendwie Ende des Jahres mich mit dem Steuerberater zusammensetze, um auch das auf eine professionelle Ebene zu bringen und die ganzen Buchhaltungssachen und so, die dann dazu gehören. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass das so schnell geht.
Angenehme Termine für jeden.
Also man merkt ja plötzlich, dass es dann doch irgendwie ernst geworden ist, was man da so macht und wie sich das entwickelt hat. Und danach ein Spiegel-Bestseller-Autor trifft und mit ihm eine Rosinenschnecke essen gehen darf.
Das wollte ich sagen. Das mit der Rosinenschnecke, darauf wollte ich schon hinaus. Die Frage hatte ich mir notiert.
Ich hatte aber nach negativen Erlebnissen gefragt.
Ja, aber es ist ja wichtig, dass das jetzt kommt. Das Positive auch im Negativen zu sehen. Ist sehr wichtig. Genau. Und diese Rosinenschnecke wird dir für immer als in Erinnerung bleiben.
In der negativen Begegnung mit Tim Farin.
Das ist ja alles egal. Die Rosinenschnecke zählt. Das war das eigentliche Ziel. Ich habe Fiona, ich weiß gar nicht, ob du das vorher schon so kanntest, aber ich war ein bisschen insecure, weil ich nicht genau wusste, wie ist es jetzt, wenn du eine Sportlerin, die total auf ihre körperlichen Werte achten muss, auf eine Rosinenschnecke von Schmitz und Nittenwilm stößt.
Es hat gut funktioniert.
Es hat gut funktioniert. Seitdem haben wir häufiger noch so Bilder von ihr gesehen.
Und von
also,
dir.
Also scheint funktioniert. Ja, von mir sowieso, ist ja klar. Aber zurück, das ist ja so, das ist ja auch ziemlich undurchschaubar manchmal, also bei so Sporteinnahmen, da muss man ja genau wissen, was ist das jetzt eigentlich? Sind das jetzt, keine Ahnung, Marketing oder ist das jetzt Erlös aus? Also ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber das ist gar nicht so einfach. Da musst du dir ja wahrscheinlich einen ziemlichen Kopf machen, während du eigentlich nur Radfahren willst.
Ja, genau. Es gehört einfach halt vieles dazu, mit dem man so, also anders gesagt, ey, ich bin halt im Frauenradsport, ich habe gerade erst angefangen und ich habe halt keinen Manager oder solche. Sowas. Und dementsprechend muss ich das halt alles noch selbst machen oder mache es halt zumindest selbst. Ja. Das gehören dann halt auch Sponsorengespräche oder überhaupt Sponsorenanfragen und dann halt auch die ganzen steuerlichen Dinge dazu. Damit habe ich so erstmal nicht gerechnet, das ist auch nicht unbedingt negativ, weil auch das ist ja eine spannende Sache, so mitzukriegen, ja, und zu machen.
Aber muss man in anderen, ja, Berufen sich auch irgendwie drum kümmern, ne? Also ja, klar, genau. Lebenserfahrung.
Mhm. Genau. Aber es hat halt einfach auch ungemein entwickelt. Und
Ja, und eben sehr schnell, ne, klar. Das ist bestimmt manchmal auch so ein bisschen surreal für dich, wenn du dann da auf Mallorca jetzt rumhängst und dann so aufs Meer guckst, während wir hier in Deutschland 5 Grad draußen haben oder so. Und du sagst dann, ach, ich darf hier jetzt Rad fahren und das machen, worauf ich Bock habe irgendwie. Klar, dann muss ich vielleicht mal da mich um so ein bisschen undurchsichtige Finanzen vielleicht kümmern oder einfach Sachen, wo du noch nicht so die Ahnung hast, aber wo man sich ja beraten lassen kann. Klar. Surreal wahrscheinlich, ne?
Ja, aber dann gehören halt auch so Dinge wie mit dem Schlüsselbeinbruch dazu.
Hm, ja,
passiert dann halt auch mal, ist dann auch nicht unbedingt das, was man unbedingt braucht.
Nö.
Aber ist halt so ein Risiko, mit dem man dann in Anführungsstrichen leben muss. Oder das halt einfach da ist.
Ja, was ja nochmal wächst mit dem Wechsel auf die Straße, ne? Also ich würde mal sagen, beim E-Cycling, die Verletzungsgefahr ist bis auf jetzt so
Stromschlag.
Stromschlag oder Zerrungen oder sowas oder Haltungsprobleme oder sowas, ne? Also eher so Dinge, die jetzt nicht so schlimm sind. Sturzgefahr relativ gering.
Bist du schon mal auf der Rolle gestürzt?
Ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, aber ich kenne 2 Kollegen, die das geschafft haben. Die sind beim Rennfahren irgendwann umgekippt. Und es gibt ein Video davon, weil die es gestreamt haben.
Also mir ist es auch schon mal fast passiert. Ich wollte das Fenster öffnen und bin dann mit dem ganzen Aufbau zur Seite gekippt, aber habe es nochmal gerade geschafft, dass ich nicht mit meiner Rolle und dem Rad zu Boden gegangen bin, weil ich mich an der Wand noch wegstützen konnte. Aber wenn du dann umfällst, ist es unangenehm und wird wahrscheinlich ziemlich teuer.
Wahrscheinlich schon, ja. Aber draußen ist auch nicht günstiger.
Ja, und es ist natürlich auch ein bisschen... Also,
seltener.
Schon ein bisschen lächerlich.
Ja, ist total lächerlich. Aber Dinge passieren, ist ja auch hier schon Thema gewesen. Also beim Versuch, Rotkehlchen zu helfen, auf den Kopf gefallen, auf die Schulter gefallen und das in der Tiefgarage. Das muss einem auch erstmal jemand nachmachen. Fiona, du hast da noch einen weiten Weg vor dir. Aber Schlüsselbeinbruch ist natürlich schon mal blöd. Geht aber jetzt wieder gut, ja?
Ja, also Platte ist raus, ist jetzt verheilt, 4 Wochen Pause gehabt, also allgemein auch Saisonpause. Ich bin jetzt letzte Woche wieder ins Training eingestiegen und der Anfang ist dann schon immer so. Ich habe gestern zu Tim gesagt, das fand er so schön, der Körper ist im erweiterten Standby-Modus und da muss man Kopf und Körper erstmal rausholen. Genau.
Versuchen wir auch die ganze Zeit.
Ja, hilft da das Mentaltraining auch? Ist das ein Grund gewesen, um das Mentaltraining auch zu machen, diese Verletzung?
Nein, ich hatte vorher schon Kontakt mit Martin, aber seitdem war es, also da war es gut, dass ich ihn hatte, weil ich ihm direkt im Krankenhaus schon geschrieben habe, so, ja, du, ich liebe ein Krankenhaus und so. Meinte er, mach dir keinen Stress, wenn dann irgendwie was bleibt, dann können wir da auf jeden Fall dran gehen. Und es ist halt ein bisschen so, diese Gewissheit zu haben, wenn irgendwas schief geht, dann hat man wen da.
Also was bleibt im Sinne von bleibende Verletzung oder?
Im Sinne von. Meinst du
jetzt eher so psychisch?
Genau, also dass man sich irgendwie Angst, keine Kurven mehr fahren will, sich nicht traut, im Feld zu fahren oder so. Aber das hatte ich auch nicht. Aber auch jetzt in Irland, wo halt wirklich einfach alles neu war, ich muss das ja auch irgendwie alles verarbeiten, was da so passiert. Auch da hat es extrem geholfen, vorher halt schon mal so, zu wissen, wie reagiert der menschliche Kopf im Normalfall, wie reagiert mein Kopf in dem Fall und einfach immer so zu wissen, wenn irgendwas ist, dann ist wer da und man aber auch selbst einfach so, ein paar Tools hat, wie man mit bestimmten Menschen umgeht.
Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was sind da so Tools? Ja, wir machen das ja auch hier für Einsteiger und Fortgeschrittene und so, also auch Menschen, die potenziell auch mal mit Angst auch zu tun haben. Ich hätte das ja schon vorher, jetzt hier auf der Landstraße mich mit irgendwelchen LKW anzulegen. Das ist ja auch der einzige Grund, warum ich hier nicht Rennrad fahre.
David, du kannst ja Rolle fahren, du hast keine LKWs.
Das wäre vielleicht eine Alternative, ne? Genau. Na, aber sag mal, hast du da so 1-2 Tipps, wenn da jetzt einer sagt, ich bin da mal echt, kam hier so ein Spinner irgendwie auf der Landstraße an mir vorbei geschrappt und jetzt traue ich mich da eigentlich gar nicht mehr meine Hausrunde oder so zu fahren, da so eine Angst abzubauen?
Das kann ich jetzt so auf Entfernung gerade nicht sagen. Ich kann nicht an Martin Drosel weiterschicken. Das ist ein sehr, sehr guter Mann. Nein.
Gut, haben wir notiert, genau.
Aber wir notieren auch, das gehört dazu.
Ja, genau.
Und das war ja ganz lange und insbesondere bei den Männern war das ein Thema, über das nicht geredet wurde. Und das hat sich ein bisschen geändert. Es gab ein paar Profis, der André Greipel übrigens hat das auch zwischendurch mal berichtet in seiner Karriere, dass er mit einem Spezialisten da arbeitet. Es gab auch mal, glaube ich, seine Mannschaft hat es auch gemacht und so. Aber eigentlich ist es so ein Bar-Thema gewesen zwischenzeitlich und das hat sich jetzt geändert. Ich glaube, auch bei den Männern ist es inzwischen so ein bisschen anders geworden und das gehört schon dazu, ne?
Hm.
Ja. Oder?
Fiona. Ja, genau.
Also
es ist halt so ein bisschen Berufsrisiko, dass halt mal im Training was passieren kann oder dass im Rennen man doch dem Asphalt einmal Hallo sagt.
Aber es gibt ja auch die andere Variante, dass man einfach irgendwie Ziele einordnen muss oder keine Ahnung, wenn man Ziel verfehlt hat, damit umgehen muss, wie man dann jetzt sich weiter motiviert oder so. Das ist ja auch Teil des mentalen Trainings, dass man da irgendwie Techniken abrufen kann, ne?
Hm.
Das passiert uns ja ständig, David, aber wir haben da diese, wir haben nur...
Ich habe da einfach extrinsische Motivation noch und nöcher, plus dann noch so ein bisschen intrinsische. Ja. Von daher geht das dann einfach immer weiter. Ne? Und ich habe auch keine ambitionierten Ziele. Ich habe hier diesen Podcast, das ist uns ja auch so zugefallen. Insofern eine gewisse Parallele zu deinem Weg. Ne? Wir hätten auch niemals mit diesem Irren Erfolg.
Deshalb treffen wir uns genau heute.
Genau. Genau. Also genau, es gibt für alles einen Grund und den richtigen Zeitpunkt. Ich finde, wir haben jetzt 43 Minuten und 53 Sekunden gesprochen. Das ist ein guter Zeitpunkt, finde ich, um dieses Gespräch zu beenden und dich in den Feierabend auf der Insel zu entlassen, falls es ein Feierabend ist oder ob jetzt die nächste Taktikrunde, Mentaltraining.
Was ist denn am Feierabend bei dir, Fiona?
Genau.
Feierabend?
Gibt es den überhaupt?
Ja, schon. Also man muss ihn sich halt einfach irgendwann nehmen. Es gibt ja immer noch ein Leben, auch neben dem Radsport, auch bei mir noch. Mhm. So Freunde und so, solche Dinge. Nee, okay. Aber ja, also.
Netflix und Bier oder was?
Genau, fast. Das hast du ja bei mir zu Hause gesehen, Tim. Nee. Alles voller Bierflaschen. Nein, aber einfach so einen entspannten Abend machen meistens und dann wieder zu Kraft kommen, weil der nächste Tag wird dann auch wieder anstrengend.
Ja, ja, also das stelle ich mir schon so vor, den ganzen Tag Training, dann bist du abends platt, ist wahrscheinlich kein sehr anstrengendes Privatleben, was du so führen kannst.
Nee, richtig.
Gut, dann wünsche ich dir, dass das so bleibt und dass du vor allem unfallfrei bleibst, weiter erfolgreich bist, deine Ziele erreichst. Das versuchen wir hier ja auch, wobei wir da inzwischen auch immer wieder Bescheidenheit an den Tag legen müssen, weil die Erdung.
Wir sind jetzt nicht im Vor- und Nachgespräch gerade.
Achso, wir sind noch
im Interview. Wir sind noch im Interview.
Alles klar. Wunderbar.
Alles klar. Danke, Fiona. War heute besser?
Heute war gut, ja.
Ja, ja, das
wenn David dabei jetzt ist, dann läuft das.
Alles klar.
Das war der einzige Unterschied, ne?
Ja.
Okay. Na schön. Vielen Dank, Fiona. Mach's gut.
Kette rechts.
Danke für die Einladung.
Gerade nochmal einen feinherben, vollmundigen Schluck genommen aus der Pulle.
Steht das da drauf?
Ja.
Feinherb, vollmundig. Die Schrift unten ist wahnsinnig schwer zu lesen.
Ja, das hat man früher so gemacht und einfach so gelassen, weil man dachte, komm, schönes bleibt.
Ja, und?
War doch schön, oder?
Absolut. Also wir sind ja, ich bin mit Fiona noch regelmäßig im Kontakt.
Man hört es hier auch immer, man hört es hier immer so ein bisschen knarzen, ne? Wenn ich hier auf meinem...
Ist das deine Hüfte oder?
Ja, oder Knie.
Nee. Ja, was ist denn mit deiner Mobilität? Das ist ja alles, ja, wird sich bald alles verbessern. Nee, Fiona ist regelmäßig noch in Kontakt mit mir, die checkt auch immer meine Rennresultate auf Zwift.
Und?
Naja, sie hat mich letztens wegen meiner Wattleistung, hat sie mir Hochachtung übermittelt. Mhm. Naja, da habe ich gesagt, wenn ich 30 Kilo weniger wiegen würde, dann wäre das auch okay. Aber so ist es halt ein wenig nützlich. Mhm. Egal, ich finde es echt bemerkenswert, welchen Esprit sie hat und wie die zieht das Ding wirklich durch. Das kann man ihr anmerken. Und das nicht nur in einem Gespräch, sondern ich habe ja jetzt auch vorher und hinterher mit ihr zu tun gehabt. Sie baut sich da was auf und ist da voll dabei. Und das ist schön zu sehen, wie scheinbar, sage ich mal, aus eigener Kraft das auch möglich ist. Es ist ja nicht so, dass es da so ein vorhandenes System gibt, wo sie sich einfach reinsetzen kann und dann kommen die Dinge zusammen, sondern sie macht das selber und sucht sich die Leute, mit denen sie kooperiert. Das finde ich interessant zu sehen. Ja. Das ist eigentlich dafür eine Mütze. Was ist das? Ist das vom Radfahrerclub in Alba oder was?
Nee, sieht das so aus. Die
habe ich auch.
Das sind die Pelicans.
Achso, Basketball.
New Orleans.
Ja. Nee, ich wusste das ja schon. Aber es sieht ähnlich aus wie das Wappen.
Ich bin jetzt eigentlich gar kein Fan. Ne? Ich habe die einfach. Okay. Tim, wovor hast du eigentlich Angst?
Willst du es wirklich wissen?
Ja, du bist ja eigentlich nicht so ein ängstlicher Typ, oder? Also zumindest nach außen hin.
Komm nicht so rüber, ne?
Ja.
Nee, muss ich auch, glaube ich, ist auch so. Also ich habe viele Ängste, die aber, das sind eher, wie ist der Unterschied zwischen Angst und Furcht? Also Furcht ist etwas, wovor man sich, was rationalisierbar ist.
Konkretes.
Und Angst ist etwas Unbewussteres, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Nun ja, also ich habe, manchmal fürchte ich mich vor finanziellen Situationen oder vor Reaktionen von Mitmenschen. Aber das kann ich alles...
Wenn du zum Beispiel wieder so eine Technikgeschichte hier verbaselt hast.
Zum Beispiel also. Jetzt letztlich ja auch eine Folge, die sehr schön geworden wäre mit Orhan, meinem Nachbarn. Das habe ich nicht. Ich habe am Anfang reingehört, als wir aufgenommen haben und dann habe ich den Kopfhörer zur Seite gelegt und dann ist leider hat das Telefon, was daneben lag, im Keller versucht irgendwie zu senden und das hat immer wieder reingesendet. Naja, davor habe ich aber keine Angst. Das ist mir unangenehm, das ist aber keine Angst.
Aber die
Reaktion habe ich auch keine Angst vor. Das ist unangenehm, aber richtige Angst habe ich vor einer Sache. Und das ist mir gestern passiert.
Ja.
Da habe ich versucht, mir selber Blut abzunehmen. Ich habe einen Test gemacht. Oder wollte einen Test meiner Blutwerte machen, um zu bestimmen, ob ich Mikronährstoffe brauche oder nicht. Das würde ich selber niemals in Angriff nehmen. Hab aber.
Du hörst mich hier am Bart kratzen.
Ich habe eine Geschichte, hat natürlich auch mit Radsport zu tun, in Angriff genommen und habe mir angeguckt, was machen die Anbieter da so und wollte, die einer braucht dann halt Blut, das musst du dir zu Hause selber abnehmen. Und das machst du mit Kapillarblut, also musst du dir in den Finger pricken. Und als ich das bestellt habe, habe ich gedacht, ey, das kriegst du hin. So ein Bluttropfen aus dem Finger ist ja eigentlich nicht so schwierig.
Ja.
Aber der Akt, dir Blut, die Nadel in den Finger zu rammen, bewusst, und dann daraus zu provozieren, dass da was rauskommt an Blut.
Ja.
Reicht mir alleine, um jetzt schon wieder in einen panikartigen Zustand zu kommen.
Könntest du dir das angucken, wenn ich das machte?
Schwierig. Ich habe wirklich schon vielen Leuten geholfen, die mit blutenden Wunden am Boden lagen und oder verbunden.
Du kennst viele Leute, die mit blutenden Wunden am Boden lagen.
Ja, ich habe häufig schon Leuten echt geholfen in Situationen, oder war auch dabei, wenn irgendwas passiert ist, was mit Verletzungen, Stürzen, keine Ahnung. Ja? Das ist alles nicht so schlimm. Da kann ich immer hingucken, da kann ich auch agieren. Aber in dieser ganz konkreten Sache, also ein freier Blutfluss oder was, ist ja kein Fluss, ist ja nicht mal ein Fluss. Hier geht es darum, eine Nadel sticht in den Finger. Und hier ist noch schlimmer, ich mache das selber. In dem Fall passiert bei mir was, also das vegetative Nervensystem wird voll aktiviert. Heißt, glaube ich, so, ne? Und ich zentralisiere, das heißt, meine Finger, meine Hände werden weiß, es kommt kein Blut mehr in die äußeren Gefäße. Ich fange an zu schwitzen und zwar so richtig und bin dann, also mir wird es schlecht, Und das kann sein, dass ich dann umkippe. Und das ist mir gestern passiert. Beim Versuch.
Umgekippt, wirklich?
Ja, ich konnte nicht mehr. Ich bin hin und her gerannt. Dann hat meine Frau gesagt, die mir versucht hat zu helfen. Die ist ja immer eine Ärztin. Die wollte da noch Blut rausquetschen. Die hat gesehen, was abgeht. Und dann leg dich jetzt hin. Du musst dich jetzt hinlegen, sonst fällst du hier gleich um. Und das ist eine Angst. Das würde ich als eine richtige tiefe Angst bezeichnen. Und bei dir?
Ach, ich habe viele Ängste. Viele Ängste habe ich überwunden, würde ich sagen. Ich hatte da länger mal so Panikattacken und sowas. Das hat sich Gott sei Dank alles jetzt so relativiert. Ich finde viele Sachen unangenehm. Fliegen gehört dazu im Flugzeug. Verbreitet. Irrational, wie Ängste halt so sind. Ich fühle mich am wohlsten im Flugzeug beim Start und bei der Landung, wo Piloten dann sagen, das sind so die Situationen, die eigentlich am gefährlichsten sind, weil das die einzigen Momente sind, wo man wirklich mit höherer Wahrscheinlichkeit in irgendwen anders rein donnern kann. Ne? Ja. Aber so ist es. Ist irrational. Ne?
Und vollständig irrational. In dem Fall geht keine Gefahr aus bei der Nadel, mit der ich mich selber picke. Ich schneide mich ständig, ich ratsche mir irgendwas auf. Keine Ahnung, ist alles nicht schlimm.
Ja.
Aber wenn ein Messer zum Beispiel auch einen Blutschnitt, also irgendwo einen Schnitt macht, also das sind die Sachen, die mich wirklich völlig, völlig, da kann ich nicht hingucken. Zieht sich alles zusammen. Ich merke sofort, wie mein Nervensystem darauf reagiert. Und das habe ich überhaupt nicht im Griff. Das ist eine Sache, die eine tiefe Angst ist. Das ist ja jetzt auch, wenn man überlegt, Radsport, du erinnerst dich ja auch an die vielen Geschichten. Der Sport hat ja eine Historie. Es gibt ja diverse auch Geschichten mit Blutbeuteln und Reinfusionen und so weiter. Ne? Also wenn du das vorstellst, da in solchen dicken Nadeln immer zu hängen, könntest du dir das vorstellen? Das ist, muss ich alleine, an der Stelle wäre wahrscheinlich früher bei mir eine Profikarriere schon gescheitert.
Weil du einfach... Aber warum, wir wollen jetzt gar nicht so sehr persönlich werden. Ich habe ja, also warum auch nicht, ne? Die Leute sollen uns ja auch immer mehr auch mal kennenlernen und irgendwann werden wir vielleicht auch mal zum Grillen eingeladen.
Wir bringen viel mit. Wir bringen Bier mit. Wir bringen Bier mit und ein Trikot.
Wir haben Zapfanlagen jetzt auch.
Ja.
Das sparen wir uns aber auf. Ne? Wir verschießen hier nicht alle Pfeile, die wir so im Köcher haben. Aber warum Ängste? Das war ein Themenvorschlag, den ich dir mal gemacht habe für eine weitere Episode, worauf noch keine Reaktion kam in den üblichen Medien, in denen wir sonst so kommunizieren. Deswegen dachte ich, mache ich das einfach direkt mal on air und frage mal nach Ängsten beim Rennradfahren. Da kann man ja verschiedene haben und mit mehr oder weniger guter Begründung.
Kennst du auch Tagesform? Ne? Also das ist tatsächlich so, es gibt manchmal Berge, also ich fahre ja hier im Revier so ein paar Hügel regelmäßig runter. Da gibt es einen, da würde ich sofort sagen, an manchen Tagen habe ich das Gefühl, oh, das ist jetzt aber... Wenn ich dann so mit 85 oder so da runterfahre, fühlt sich jetzt gar nicht gut an. Irgendwie hat das dann mit einer Unsicherheitsschleife zu tun. An anderen Tagen fahre ich einfach runter und ist mir alles scheißegal. Also das hat auch was damit zu tun. Aber ich bin nie auch nur annähernd in einem solchen Zustand, wie ich das bei dieser Angst bin. Und übrigens, das darf ich auch noch erwähnen, Spinnen. Und ich möchte weiterhin eigentlich gegen meine Musterung klagen.
Aha. Warum?
Weil die haben aus meiner Sicht zwei Sachen nicht gemacht. Einmal kein Goldfinger.
Was ist das?
Ja, Griff hinten in den Hintern.
Ja, das war bei mir auch nicht.
Nee, das musste eigentlich sein, wenn ich mich nicht täusche. Aber zweitens wurde auch meine psychische Disposition nicht eigentlich, also wenn ich jetzt mit einem Sturmgewehr im Graben gelegen hätte, mit einer Spinne auf dem... Weiß ich nicht, was passiert. Aber gutes Thema, David, muss ich sagen.
Ja, mich würde interessieren, mir fällt spontan ein, Angst vor Geschwindigkeit. Was heißt, also das kann man ja an sich unangenehm finden, jetzt so sehr schnell bergab. Ist natürlich die Angst wahrscheinlich mehr vor einem Sturz auch, ne, die dahinter steht. Kontrolle zu verlieren, ne? Man muss sich ja auf Technik verlassen, Material und so weiter und so fort. Dann Autos, andere Mitfahrer und vielleicht gibt es ja noch andere Ängste, wie zum Beispiel bei Strava gedisst zu werden oder so,
ja, klar,
von irgendwie
klar.
Leuten, die halt besser sind, oder bei Zwift immer im Chat verhöhnt zu werden. So, das könnte ja sein. Ne? Und ich würde da ungern mit einem, vielleicht fällt dir da jemand ein, ich würde ungern mit einem Profi darüber sprechen, weil die werden wahrscheinlich sagen, Angst spielt keine Rolle, muss man komplett ausblenden. Man ist dann so im Tunnel, Adrenalin kicks in, darf keine Rolle spielen.
Also würdest du mit mir auch nicht sprechen.
Wäre vielleicht, du kannst ja nicht Profi werden wegen deiner Infusionsangst.
Nee, heute ist der Sport ja sauber.
Ah, ja. Naja, aber du verstehst, was ich meine, ne?
Also no needle policy, das ist tatsächlich
sehr. Das ist ja jetzt, wir machen jetzt gerade mal so ein kleines Redaktionsgespräch on air, ne? Mal so die Überlegungen, die dahinter stecken. Also ich würde erwarten, vielleicht ist es aber auch ein Vorurteil, und wir haben ja auch schon verschiedentlich gehört, dass da auch so ein bisschen was im Wandel ist. Zum Beispiel beim Gespräch über die Sprinterbücher, ne? Also Umgang mit seelischen Belastungen auch im Sport, ne? Das kann ja auch mit Ängsten verbunden sein, dass das eben da zunehmend auch mal hier und da zumindest mal Thema wird. Könnte also sein, ne? Aber mich würde, glaube ich, eher interessieren, von jemandem, der nicht darauf angewiesen ist, das muss man ja auch so sagen, so Themen auszublenden. Ne?
Ja.
Sondern der vielleicht auch angefangen hat mit Rennradfahren, um bestimmte andere Ängste im Leben zu überwinden. Das kann ja auch Thema sein.
Ja, und ich soll den jetzt finden oder die oder was?
Ja, das wäre jetzt,
also liebe Leserinnen und Hörer, also wir sind gerne bereit, euch hier sofort live reinzunehmen.
Genau, das wäre nämlich eben auch der Appell, ne? Vielleicht mal zu sagen.
Nicht nur hören, auch mal machen. Nicht nur meckern über den Inhalt, sondern auch mal selber liefern.
Genau, also vielleicht mal sagen, wovor habe ich Angst beim Rennradfahren? Kann auch anonym sein. Kann mit Namen sein. Wir behandeln das natürlich hier sehr öffentlich, aber diskret, kann man das so sagen? Ist das ein Widerspruch?
Ja.
Nee, behutsam, würde ich sagen. Feinfühlig, wie man uns kennt. Größtenteils.
Na gut,
also,
mach mal.
Mal Zusendungen, Sprachnachrichten am besten, ist ja immerhin noch ein Podcast. Oder auch per Mail, dann lesen wir das vor. Oder WhatsApp.
Gerne aber auch jemanden mal ins Gespräch. Also warum denn nicht, ne?
Ja. Kein Problem. Also, Thema Ängste beim Rennradfahren. So. Möchtest du noch jemanden grüßen?
Ja, ich grüße Simone Abel.
Warum?
Das ist eine lustige Sache. Also ein Hörer dieses Podcasts, der wiederum mein Co-Vorsitzender der Schulpflegschaft in der Klasse 6b am Hildegard von Bingen Gymnasium Köln ist, Tito, schöne Grüße, sagte mir, er hätte von sein Kollege bei seiner Arbeit hätte von Sabine, seiner Schwester, zu Weihnachten das Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Kennst du das? Gelb.
Ein kleiner,
hätte der,
gelben Klassiker.
Hätte er geschenkt bekommen. Und ob ich Sabine denn kenne, Sabine Abel. Und da habe ich dann überlegt und gesagt, und irgendwann, also ich habe gesagt, die Vorname, das kann nicht sein. Und dann, aber ich hatte schon die ganze Zeit Simone im Kopf und aus meiner Schulzeit. Und dann schrieb er mir später eine Nachricht, sie hieß Simone.
Mhm.
Und Punkt, zack, so war es gewesen. Dann habe ich Simone über Ecke habe ich dann ihre Nummer nochmal herausgefunden und habe dann gefragt, hast du nicht Bock, hier im Podcast eine Sprachnachricht zu hinterlassen? Hat sie nicht gemacht. Ich glaube, sie wollte das nicht so genau, aber er hat sich gefreut und ich fand es natürlich toll, dass man über diese Connection auch wieder, man merkt, wie die Sachen einfach zusammenwachsen.
Das ist jetzt eine ehemalige
Schulkollegin von mir, die hat mit mir zusammen Abitur gemacht und hat dann vielleicht durch penetrantes Werben in sozialen Medien meinerseits dann irgendwann nicht mehr anders gekonnt, als dem Bruder, der offensichtlich auch gerne Rennrad fährt, dieses Buch dann zu schenken. Weil was soll man sonst noch machen? Ja. Es bleibt einem ja nichts anderes übrig.
Als 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, zu kaufen und ja. zu verschenken und immer wieder zu lesen und zu studieren,
ja.
Wird abgefragt. Ist alles prüfungsrelevant, was da steht.
Ach, das ist eine gute Idee. Das ja. ist eigentlich eine schöne Idee,
ne?
Eine Prüfung zu machen.
Ja, ja, genau. 101 Fragen, die RennradfahrerInnen ja. beantworten müssen, können müssen.
Gut.
Ja. Schönes Format. Falls du wissen möchtest, wen ich grüßen möchte.
Ja, natürlich.
Ich möchte jemanden grüßen, den ich gar nicht persönlich kenne, sondern nur über soziale Medien, und zwar Twitter-Handle Kreuzbub.
Oh ja, absolut.
Oder, ne?
Ja, ja, das
kann man
ist
mal sagen.
Längst fällig.
Längst fällig, einer unserer auch sogar zahlenden Supporter.
Hm.
Immer dabei.
Darf man das eigentlich datenschutzmäßig jetzt verraten?
Twitter-Profile sind recht öffentlich.
Nee, ja, okay. Ja. Nee, aber dass der auch Geld, ja, ist egal. Mach, konntest du es ja dann klagen. Ich klage im Moment nur, du wirst ja verklagt.
Hm.
Ja. Passt schon.
Naja, ich meine das ja anerkennend. Ne? Ich habe ja nicht gesagt, welcher Betrag, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
Und, nee, man sollte auch meinen...
Und auch noch Luft nach oben.
Ne? Macht's wie Noobmaster.
Genau.
So.
Noobmaster Kreuzbub. Wie ist das genau? Kreuzbub?
Das steht ja vorne. Noobmaster ist, glaube ich, das. Entweder oder.
Schöne Grüße. Vielen Dank. Wir sind da sehr froh, dass es auch so treue Fans, weiß ich nicht, aber zumindest Gefolgschaft, treue Gefolgschaft gibt, die praktisch alles was wir
abnickt.
Hier so machen, ab. Ja, sehr gut. Also, liebe Grüße, immer angenehm, unbekannterweise.
Besser abgenickt als eingenickt.
Das würde ich doch sagen. Apropos einnicken, wollen wir mal einnicken?
Ist ja,
mal
ich glaube, wir sind jetzt sehr lang geworden. Das ist aber auch an diesem Tag angemessen, um den Januar noch zu retten.
Ja, ich habe noch so ein paar...
Schaffst du das im Januar noch, das zu schneiden?
Mal sehen. Heute nicht mehr. Ich habe noch ein paar Sachen.
Lohnarbeit.
Stunden, Lohnarbeit hier vor mir.
Davon bin ich ja zum Glück befreit.
Ja, du bist ja Privatier inzwischen. Dank unter anderem 101 Dingen, die ein Rennradfahrer ja. wissen muss.
Trotzdem ist die Flasche leer. 23.38 Uhr. Ich ja. muss weiter.
Ja, die zweite Tageshälfte, die zweite Hälfte des Arbeitstags fängt
jetzt an. Ich kann das, I feel it, kann ich nur sagen, weil ich habe bei mir das früher auch so damit.
Tja, ja, ja, genau. Bekommt Kinder, haben sie gesagt. Es wird super, haben sie gesagt. Naja, so, Outro. Schön, dass
Schön.
Du da warst.
Ja,
jetzt aber raus
auf jeden
mit
Fall.
Dir.
Ciao, ciao, ciao.
Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Das gibt es natürlich in gedruckter Form und als E-Book vom Verlag Bruckmann. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.